Herzlich willkommen zum zweiten Video im dritten Modul vom Online-Training für Führungskräfte. In diesem Video geht es um einen der großen Klassiker der Kommunikationspsychologie, den vier Seiten einer Nachricht. Viele von Ihnen haben das vielleicht schon mal in der Schule gehört oder auch im Studium, im Nebenfach oder vielleicht auch im Hauptfach. Ich bin aber der Meinung, dass eben zwischen ich habe ich mal gehört und ich wende es effektiv jeden Tag im Alltag an, gibt es dann meistens doch noch ein paar Graustufen, wo sich der eine oder andere vielleicht bewegt. In diesem Modell gibt es sehr, sehr viele Details, die uns viele, viele Kommunikationsprobleme erklären, aber dann auch ersparen können. Und daher widme ich diesem Thema gerne ein ganzes Video. Schauen wir uns also dieses Modell in Ruhe und im Detail einmal an. Was lernen Sie in diesem Video? Wie war das eigentlich nochmal so ganz genau mit den vier Seiten einer Nachricht und warum ist das für mich als zukünftige Führungskraft oder als Führungskraft wichtig zu wissen? Welche Details Ihnen zu dem Modell der vier Seiten einer Nachricht noch keiner erzählt hat, das lernen Sie auch hier, und warum die Beziehungsebene zu uns selbst und auch zu anderen unsere Kommunikation im Führungsalltag massiv erschweren oder auch erleichtern kann und welche Mechanismen dahinter stecken. Kennen Sie den folgenden Satz? Das Bier ist leer. Natürlich. Und das Beispiel hat im Grunde auch schon graue Haare. Und es hat nichts mit Ihrem Leben als Führungskraft zu tun. Zumindest nicht vordergründig. Warum benutze ich es hier trotzdem? Eben weil es jeder kennt. Jeder hat es schon einmal erlebt, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und mein Ziel ist ja, dass Sie die Dinge so gut wie möglich verstehen und auch eben behalten, also im Kopf behalten. Und diese Bilder und diese Geschichten eignen sich einfach dazu am besten. Zurück zu dieser Aussage. Das Bier ist leer. Wenn Sie ein Mann sind, kennen Sie die Dynamik, die diese Aussage auslösen kann. Und wenn Sie eine Frau sind, dann haben Sie vielleicht gerade einen dicken Hals gekriegt oder sich aufstellende Nackenhaare. Oder eben auch nicht. Und das ist ja das Spannende an der Kommunikation. Die einzelnen Wörter und Sätze können in unterschiedlichsten Kontexten ganz unterschiedlich vom Gegenüber wahrgenommen werden. Also wenn der eine hieraus schon einen Appell abliest, von wegen bring mir ein neues Bier, sagt der andere eben, das ist nur eine Sachinformation, dass das Bier jetzt leer ist. Und damit haben wir schon mal zwei Seiten einer Nachricht schon mal vorweggenommen, die ich gleich noch im Detail an anderer Stelle besprechen werde. Und diese unterschiedlich wahrgenommenen Aussagen sind im Alltag, und ob jetzt zu Hause oder mit Ihren Mitarbeitern, sind im Alltag einfach die Quelle von bösen Missverständnissen. Zumindest können sie dazu führen. Und damit Ihnen das in Zukunft deutlich weniger passiert, schauen wir uns die Prozesse hinter den Kulissen einmal genauer an. Doch bevor wir das tun, zeige ich Ihnen jemanden, dem wir das alles zu verdanken haben. Nämlich Friedemann Schulz von Thun, ein großer Psychologe aus Hamburg, bei dem ich selbst noch Vorlesungen gehört habe. Ja, so alt bin ich, aber so alt dann auch wieder nicht, denn er lebt noch. Er ist nur kein aktiver Professor mehr, sondern eben ist mit seinem Institut für Kommunikation noch beruflich unterwegs. Professor Friedemann Schulz von Thun hat es geschafft, dass nahezu jede Vorlesung wirklich spannend, interessant und unterhaltsam war. Und auch wenn nicht jeder von uns studiert hat, so kennen Sie aber wahrscheinlich schon irgendwelche Lehrer oder Vortragende, die wissen, wie man langweilig sogar noch die spannendsten Inhalte präsentieren kann. Und er war eben jemand, der komplexe Materie zu einer interessanten Vorlesung gestalten konnte. Dafür bin ich ihm nach wie vor sehr dankbar, denn der Hörsaal oder die Studenten im Hörsaal haben das eine oder andere Mal herzlich gelacht bei seinen Beispielen. Wenn Sie Jahrgang 1985 oder jünger sind, dann kennen Sie das wahrscheinlich sogar aus der Schule, dieses Modell. Und vielleicht haben Sie es auch schon mehrfach gehört, denn einige sagen, ja, das kenne ich schon. Und ich frage dann immer die Menschen, kennen sie es auch wirklich oder haben sie es eben schon mal gehört? Der Satz kenne ich schon ist für unser Gehirn nicht der optimale Satz, denn unser Gehirn ist darauf gepolt, sehr energieeffizient zu arbeiten. Und wenn sie sich eben sagen oder damit auch indirekt ihrem Gehirn sagen, kenne ich schon, schaltet ihr Gehirn in den Entspannungsmodus, in den Standby-Modus und sie kriegen von dem, was danach kommt, eigentlich nicht mehr so richtig viel mit. Daher schlage ich vor, dass Sie dranbleiben, auch wenn Sie das Modell schon kennen, jetzt Sie wirklich sich mal die Details nochmal anschauen. Denn die entscheidende Frage ist nicht, ob wir etwas kennen, sondern ob wir es anwenden. Wie Roland Berger ja gesagt hatte, der Unternehmensberater, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Mein Coach hat mir vor einigen Jahren einmal Folgendes sogar in dieser ganzen Thematik gesagt, von wegen kennen, denken oder auch anwenden. Gedacht ist noch nicht gesagt, gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht umgesetzt und umgesetzt ist noch nicht beibehalten. Und wenn Sie jetzt schon mal den Satz sich haben sagen hören, Mensch, das habe ich doch schon 5-mal gesagt, dann erinnern Sie sich bitte an diese Folie, gesagt ist noch nicht gehört und so weiter und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum wir unseren Mitarbeitern gegenüber auch gewisse Dinge immer wieder sagen dürfen, immer wieder, immer wieder. Das ist nicht, dass die irgendwie nicht schlau sind, nicht intelligent sind, sondern vielleicht, dass deren Fokus einfach woanders liegt, dass deren subjektives Modell der Welt dieser Thematik eben eine andere Bedeutung zumisst, als wir es eben tun. Das ist eben ganz normal. Es zieht sich durch alle Branchen, durch alle Altersklassen von gedacht bis beibehalten, ist eben dann in der menschlichen Kommunikation ein weiter Weg. So. Ich schlage vor, Sie lehnen sich jetzt zurück, entspannen dabei, wie ich Ihnen jetzt die 4 Seiten einer Nachricht nochmal etwas genauer näher bringe mit ein paar Details. Genießen Sie die Einblicke, die etwas unter die Oberfläche gehen, und zwar die Details, die dann dazu führen, dass wir verstehen, wie Menschen eben miteinander kommunizieren. Also die 4 Seiten einer Nachricht kennen Sie im Kern. Die Basisthese, die Kernthese kennen Sie, jede Nachricht hat 4 Seiten, das steckt ja schon im Titel drin. Und Schulz von Thun hat dieser Nachricht eben 4 Seiten und damit auch 4 Farben gegeben, die Sie hier eben sehen. Die erste Seite ist eben die Sachebene. Und es gibt eben nicht nur die Sachebene, wie wir eben glauben, das ist jetzt die blaue Seite hier. Da sind manchmal Männer sehr verwundert, die eben sagen, wie, es gibt nicht nur die Sachebene. Mein Lieblingszitat, das ich mal vor vielen, vielen Jahren im Büro aufgeschnappt habe, war, dass ein Mann zu seinen Kollegen sagte, ich habe meiner Frau ausrichten lassen, dass ich sie liebe und wenn sich daran etwas ändern sollte, lasse ich es sie dann auch schon wissen. Und während jetzt viele Frauen, aber wahrscheinlich auch Männer den Kopf schütteln, können Sie sich alle vorstellen, dass da auf der Ebene vielleicht in der Paarbeziehung ein bisschen was falsch läuft. Ich weiß auch nicht, wie ernst das letztendlich da wirklich gemeint war, aber es war auch nicht nur ein Spaß, wenn ich mich so richtig dran erinnere. Gut, aber was gibt es eben noch? Es gibt eben die Beziehungsebene noch hier in Gelb ganz unten. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Ebene für uns als Menschen, weil hier das größte Gefahrenpotenzial lauert. Wie genau diese Gefahren aussehen, verrate ich Ihnen gleich. Auf dieser Ebene geht es darum, wie die Menschen zueinander in Bestehung stehen oder wie sie glauben, wie sie zueinander in Bestehung steht. Und das kann manchmal ein großer Unterschied sein und entsprechend der Einschätzung der Beziehung wird eben auch kommuniziert. Oder eben nicht. Und das kann eben auch nicht nur zu Verwirrung, sondern auch zu Verärgerung führen. Wissen Sie noch, wie die weiteren beiden Ebenen heißen? Haben Sie noch eine Idee? Das sind meistens, also die Sachebene und Beziehungsebene sind die bekanntesten. Dann die drittbekannteste, sage ich mal, ist die Appellebene, hier in Rot markiert. Auch eine sehr interessante Ebene. Diese wird bei der Erziehung von Frauen häufig überbetont, was sich später im beruflichen Alltag negativ auswirken kann, wenn zum Beispiel Männer verdeckte oder offene Appelle äußern und Frauen glauben, dass sie diese dann erfüllen müssen, was häufig gar nicht der Fall ist. Und da rutscht man dann in gewisse Rollenmuster rein, die gerade für weibliche Führungskräfte nicht förderlich sind. So, und dann haben wir noch die vierte Ebene. Können Sie sich noch erinnern, wie die vierte Ebene heißt? Es ist die Selbstoffenbarungsebene, grün. Darunter können sich viele Menschen im ersten Moment nicht so richtig was vorstellen, aber auf den zweiten Blick und richtig erklärt ist es letztendlich ganz leicht, was damit gemeint ist. Bevor wir uns jetzt die einzelnen Seiten genau ansehen, ist es wichtig zu verstehen, wie wir diese Nachrichten senden und empfangen. Und dazu habe ich mich künstlerisch ein bisschen betätigt. Denn wie sieht es denn jetzt mit dem Senden und Empfangen der vier Seiten konkret aus? Wir sprechen letztendlich eine Nachricht aus und könnte jetzt davon aus, also mit diese vier Seiten enthält. Doch letztendlich muss man sich das eigentlich mehr so vorstellen, dass wir eben mit unterschiedlichen Mündern sprechen, also einem blauen Mund, einem roten Mund, einem gelben Mund und einem grünen Mund. Also für jede Nachricht senden wir was rüber und empfangen das auch entsprechend. Vier Nachrichten, die einzeln eben auf die vier Ohren treffen. In dem Falle natürlich zwei verdeckte Ohren, also das grüne und das gelbe Ohr sind eben auf der anderen Seite verdeckt. Und jetzt, warum zeige ich Ihnen das nochmal so grafisch dargestellt? Weil eben diese Münder nicht immer gleich groß sind und diese Ohren sind auch nicht immer gleich groß. Also vielleicht hat der Herr in der Mitte irgendwie einen ganz großen Appell, dann wäre der rote Mund etwas größer. Und wenn das aber nur auf das Beziehungsohr trifft, dann wäre das eben das große Beziehungsohr eben dann deutlich größer als die anderen drei Ohren. Und so hat jeder Mensch eben in unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich große Ohren. Wenn es also in einem Freundeskreis gerade so ein bisschen hakelig ist, wo es darum geht, sag mal, wer darf jetzt eigentlich hier was sagen und wer darf nicht was sagen, dann kommt vielleicht das Beziehungsohr eher zum Tragen. Wenn es allerdings in einer Notsituation darum geht, schnell Dinge zu befolgen, dann sollten alle Menschen eher so das Appellohr haben, wenn zum Beispiel die Stewardess sagt, nach einer Bruchlandung im Flieger, jetzt alle nach hinten raus, dann sollte man nicht erst lange denken, Mensch, ist das jetzt eigentlich der richtige Umgangston? Ich fühle mich als Kunde nicht so richtig angesprochen. Ich glaube, das wäre dann automatisch nicht der Fall, dass sie sowas denken würden, sondern würden sagen, das Appell war hinten raus, Sachinformation passt. Also los. Gut, also wir reden eben über vier Ebenen einer Nachricht und wir reden über die sogenannten vier Ohren. Starten wir jetzt mit der Sachebene. Die Sachebene in Blau. Die Sachebene erscheint uns als die wohl noch einfachste Ebene. Es geht um Sachlichkeit, also den sachlichen Inhalt. Sachlichkeit ist gegeben, wenn der auf ein Sachziel gegebene Austausch von Argumenten, das Abwägen und Entscheiden, frei von menschlichen Gefühlen und Strebungen. Und das ist genau das Wichtige, frei von menschlichen Gefühlen und Strebungen. Strebungen wäre ja der Appell und Gefühlen, ja, das kann man in unterschiedlichen Bereichen eben einordnen. Dieser Satz steht in Anführungszeichen, weil es ein Zitat aus einem großartigen Buch ist. Und das Buch ist von Professor Schulz von Thun selbst und ist der erste Band von Miteinander reden. Es ist ein Taschenbuch, erschienen im Rowohlt Verlag und kostet aktuell 9,99 Euro. Mein Exemplar ist aus dem Jahr 2001, als ich noch studiert habe. Und da war es bereits die 34. Auflage. Warum erzähle ich Ihnen das mit der 34. Auflage? Nun, also eine 34. Auflage ist auf dem Buchmarkt schon wirklich eine Aussage, vor allem wenn man nicht davon ausgeht, dass pro Auflage irgendwie nur 100 Stück gedruckt werden, sondern ein paar tausend. Also man kann hier guten Gewissens von einem Klassiker reden. Auf Amazon ist es im Jahr 2017 übrigens der Bestseller Nummer 1 im Bereich Kommunikationsratgeber, obwohl dieses Buch schon so alt ist. und ist damit eben ein echtes Standardwerk. Und zwar nicht nur für Studenten und Wissenschaftler, sondern eben auch für grundsätzlich eigentlich jeden Menschen, der sich mit diesem Thema mal auseinandersetzen will. Das Besondere an dem Buch ist nämlich, dass Schulz von Thun eben als Professor kein Theoretiker ist oder war, sondern ein Pragmatiker. Er wollte eben kein Buch über bessere Kommunikation schreiben, das kein Mensch versteht. Das wäre für ihn ein Widerspruch gewesen und das kann man auch als Widerspruch, hätte man als Widerspruch verstehen können, denn dieses Buch liest sich eben sehr, sehr gut und mit angereichert mit Beispielen und ist inhaltlich unglaublich erhellend. Aber zurück zum Thema. Sachlichkeit ist also frei von, ich muss das Gesicht wahren, ich muss Recht behalten wollen, ich muss mich jetzt hier irgendwie produzieren und darstellen oder mich rächen, mich rehabilitieren im Team oder lieb Kind machen, auch frei von den anderen beeinflussen oder es einem anderen zeigen zu wollen. Und dass nichts von all dem in einer Nachricht mitschwingt, ist doch dann sehr, sehr selten, auch in unseren Kulturkreisen, wo wir häufig auf Zahlen, Daten, Fakten eben fokussiert und orientiert sind. Der entscheidende Punkt ist dabei folgender. Sachlichkeit ist dann erreicht, wenn die Verständigung auf der Sachebene weiterkommt, ohne dass die Begleitbotschaften auf den anderen drei Seiten der Nachricht störend die Oberhand gewinnen. Also hier bekommt das sachorientierte Verständnis eben den Schwerpunkt. Also die anderen Seiten sind da, aber eben sie dürfen sich nicht störend auswirken. Und das heißt also, andere Aspekte schwingen zwangsläufig mit. Es gibt keine reinrassige Sachebene, die vermittelt wird. Häufig wird die Sachlichkeit dadurch gestört, wenn es Herabsetzungen oder gar Feindseligkeiten auf der Beziehungsebene gibt. Das können kleine Scharmützel zwischen Kollegen sein, bis hin zu politischen Schachzügen auf der Vorstandsebene. Aber auch wenn es nicht darum geht, den anderen auszuboten, um selbst auf der Karriereleiter voranzukommen, häufig unterliegen wir einfach der folgenden Gleichung. Andere Meinung gleich, den mag ich nicht. Unterliegen Sie manchmal auch dieser Gleichung? Leider fällt es uns eben nicht leicht, diese Gleichung zu vermeiden. Und warum? Weil wir es meistens nicht gelernt haben. Weder zu Hause noch in der Schule. Daraus resultieren negative Gefühle gegenüber Kollegen, Partnern, Freunden. Und häufig lässt sich gerade in der heutigen Zeit auch eine gewisse Konfliktscheue beobachten, dass und deswegen, weil die andere sachliche Meinung häufig als Angriff auf die eigene Person wahrgenommen wird. Also, dass es eben eher auf die Beziehungsebene zielt und eben nicht auf die Sachebene. Aber dass es vielen, vielen Menschen eben schwerfällt, das eine vom anderen wirklich sauber zu trennen. Wie es immer so ist, wenn man das Problem natürlich erstmal erkannt hat, dann kann man auch dem Problem irgendwie Herr werden. Lassen Sie uns dieses Problem also anpacken. Schließlich wollen wir ja bestimmte Ziele im Beruf erreichen. Und das schaffen wir eben nur mit dem erklärten Ziel der Kommunikationspsychologie, das da lautet, den eigenen Standpunkt mit dem Respekt vor dem Meinungsgegner zu verbinden. Gegner ist jetzt auch ein bisschen hart, aber es ist eben, jemand hat eben eine Gegenposition, eine andere Position. Und vielleicht kann man das einfach so ausdrücken, also eine Grundhaltung zu haben. Ich akzeptiere und begrüße, dass jeder die Sache von seinem Standpunkt aus sieht. Jeder nach seiner Lebensgeschichte und nach seinen Lebensumständen. Du bist anders als ich. Ich bin anders als du. Wenn wir einander zuhören und den Standpunkt des anderen als Ausgangspunkt akzeptieren, dann kann unsere Begegnung etwas zutage führen, was reicher und richtiger ist, als was jeder für sich allein mitgebracht hat. Nun, dass solche Sätze in einem Kommunikationsklassiker eben auftauchen, zeigt, dass dieses Problem, dass man eben Meinungsgegnerschaft gleich böse Menschen oder der will mir ans Leder, dass das völlig alltäglich ist, leider, aber es ist eben so. Aber wenn das in Ihrem Team der Fall ist, wenn das bei Ihren Mitarbeitern der Fall ist, dann liegt das nicht an Ihnen. Sie sind nicht der Einzige, der sich damit rumschlagen muss. Und es liegt auch nicht an Ihnen als Führungskraft, dass Sie nur die Mitarbeiter angezogen haben, die genauso ticken. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Gemünzt auf die vier Seiten einer Nachricht sähe das so aus. Also der Sachinhalt sagt, meine These X ist richtig. Dann könnte man auf der Appellebene eben sagen, sagen Sie Ihren Standpunkt und hören Sie meinen. Das ist der Appell. Vielleicht sind wir beide zusammen schlauer als ich alleine, als jeder für sich. Das ist ein möglicher Appell, der darin steckt. Gehen wir weiter zur Beziehungsebene. Sie werden gute Gründe für These Y haben. Ich akzeptiere und begrüße, dass Sie anders sind. Das heißt, man begegnet sich mit so einer Aussage eben auf Augenhöhe. Und dann haben wir noch zu guter Letzt die Selbstoffenbarungsebene in Grün. Ich bin von X, also von meiner These X überzeugt. Damit mag ich richtig oder auch falsch liegen. Das ist eben eine Grundeinstellung für eine gute, produktive Diskussion. Ich habe mir ein paar von diesen Sätzen eben eingeprägt und ich sage sie auch in einigen Diskussionen, in denen es immer schwierig wird. Vielleicht denken Sie jetzt, es ist ja alles schön und gut, aber wenn die anderen das anders machen und ich der Einzige bin, der so offen eben kommuniziert, dann habe ich ja da keine Chance. Da haben Sie zum Teil recht. Nur weil Sie jetzt die Grundlagen guter Kommunikation kennen, heißt ja nicht, dass alle anderen diese auch kennen und auch noch beherzigen. Allerdings ist es eben so, dass Sie trotzdem diese Grundlage eben schaffen können mit diesen Sätzen und dann eben, wenn andere gegen diesen Appell oder gegen diese Beziehung verstoßen, dann können Sie eben das immer wieder sagen, mir geht es darum, dass ich eine These habe und Sie eine These haben und ich Ihre verstehen will und ich möchte aber auch, dass Sie meine verstehen und dass wir dann gucken, was ist wirklich das Bessere. Und es ist ganz spannend, man kann das ein-, zweimal sagen, beim dritten, vierten Mal. Manchmal kommt es, dass dann so ein Punkt überwunden wird, wo vielleicht der andere merkt, er muss nicht nur dafür sorgen, dass seine These durchgeboxt wird, weil er dann irgendwie einen Verlust, weil er sonst einen Verlust erleiden würde, sondern dass er sich auf eine Diskussion auf der gleichen Ebene einlassen kann. Der stete Tropfen höhlt dabei den Stein und vielleicht erinnern Sie sich noch an das Thema Unternehmenskultur aus Modul 1, also die Art und Weise, wie Sie und die anderen Menschen in Ihrem Unternehmen miteinander kommunizieren. Das gehört eben auch zu dieser Unternehmenskultur. Und wenn Sie eben mit der Art der Kommunikation im Unternehmen nicht so ganz einverstanden sind, weil das irgendwie nicht so ganz so ist, nicht so offen, nicht so produktiv wie das, was wir gerade besprochen haben, dann etablieren Sie oder fangen Sie an, Ihre eigene Kommunikationsstruktur im Team zu etablieren. Das ist natürlich schwieriger, als wenn es ein komplettes Unternehmen so tut, aber auch das ist eben möglich. Wichtig ist dabei, gehen Sie als Vorbild voran und kommunizieren Sie entsprechend. Dazu gibt es aus meiner Erfahrung, aus meiner Meinung für wirklich produktive Ergebnisse, die auf grundlegenden Prinzipien basieren, eben keine Alternative. Dann habe ich Ihnen noch ein paar Strategien zur Förderung dieser Sachlichkeit eben mitgebracht. Strategie 1, das gehört nicht hierher. Und das ist eine Strategie, die nicht wirklich langfristig Erfolg verspricht. Also ich habe Ihnen zwei Strategien mitgebracht und die beiden Strategien laufen gegensätzlich und sind unterschiedlich erfolgsversprechend. Also diese Strategie 1, das gehört nicht hierher, wenn irgendwelche Themen auftauchen oder irgendwelche unterschwelligen Geschichten versucht werden auszutragen, können Sie das damit versuchen zu unterbinden. Allerdings ist das nur eine sehr kurzfristige Notlösung und es spart Ihnen kurzfristig Zeit. So soll langfristig kooperiert werden, zahlt man dafür allerdings einen hohen Preis. Denn Dieser Konflikt ist ja nicht weg, indem man sagt, das gehört nicht hierher. Und die Mitarbeiter werden dann auch nicht diesen Konflikt einfach in ihrer Freizeit verschieben und dort bei einer Diskussion, bei einem sportlichen Wettkampf das Ganze austragen, sondern dieser Konflikt wird unter der Oberfläche weiter schwelen und damit eben dafür sorgen, dass es eben unter dem Teppich weiterläuft. Diese Themen verlagern sich also in den Untergrund und das ist eben Teil dieses hohen Preises. Aus Kleinigkeiten werden dann früher oder später eben Schützengräben, also während das in der einen Situation noch ein nicht so schönes Verhalten war, passiert das vielleicht nochmal und dann festigt sich das und dann wird der Klumpen immer härter und der Klumpen wird immer größer und irgendwann scheinen dort unüberwindbare Hindernisse zu sein und es kann wirklich dazu kommen, dass man das nicht anders lösen kann, als einen Kollegen zu versetzen oder zu entlassen. Das ist der Worst Case überhaupt, also die schlimmste Alternative. Und das Ganze passiert immer dann, wenn eben nicht an den Konflikten im Team gearbeitet wird. Das muss nicht immer so enden, kann aber. Energie, Aufmerksamkeit und Kreativität erfolgen nur noch mit angezogener Handbremse. Das heißt also, diese ganzen Konflikte, das bindet wahnsinnig viel Zeit, es bindet wahnsinnig viel Energie. Die Leute reden nicht mehr miteinander, sie reden übereinander. Es ist immer im Hinterkopf, sie haben nicht mehr diese Wagenburg, in der sie sicher sind, sondern in der Wagenburg haben sie ja Konflikte auf zwischenmenschlicher Art, nicht auf sachlicher Ebene. Damit können Menschen gut umgehen, aber auf zwischenmenschlicher Ebene. Und das nagt an der ganzen Stimmung, das kann ihnen richtig das Klima vergiften. Letztendlich reibt es auch die Mitarbeiter auf. Und das ist also Strategie 1, das gehört nicht hierher. Also wenn Sie das schon mal gehört haben von einem Ihrer Chefs oder aus früheren Unternehmen, dann wissen Sie, dass das heutzutage, früher war das auch so, aber auch gerade heutzutage ist das keine Strategie, die langfristig wirklich sinnvoll ist. Wenn mal wirklich eine Notlösung schnell heran muss, dann kann man das machen. Aber man muss wirklich diese Konflikte später nochmal aufgreifen, damit sich das nicht festigt und nicht sich in den Untergrund verkeilt und dann durch diese Schützengräben entstehen. Gut, scheinsachliche Argumentiererei wird zum Unterbau der persönlichen Themen. Und das ist dann richtig zeitaufreibend, wenn eben irgendwelche Scheinargumente vorgebracht werden, die scheinbar sachlich sind, nur um dann letztendlich die eigene Position durchzubringen. Das sind dann diese ganzen politischen Themen, die dann nicht den Projekten dienen, nicht den Ergebnissen, sondern nur an der internen Gemengelage. Das ist nicht effizient und auch nicht effektiv. Schauen wir uns also die zweite Strategie an. Störungen haben Vorrang. Das klingt jetzt erst einmal hart und nicht gerade förderlich gegenüber der Sachlichkeit. Allerdings ist diese Strategie das, was sich in jahrzehntelanger Forschung, gerade auch in der Psychologie, immer wieder bestätigt hat. Wir müssen uns von der uns eingeimpften reinen Sachnorm einfach verabschieden. Also von Sätzen wie sprich nicht von dir selbst, werde nicht persönlich oder auch solche Sätze wie Gefühle und Empfindungen haben im Unternehmen oder im Sachgespräch nichts zu suchen. Davon können wir uns verabschieden. Die Alternative ist aber natürlich auch nicht, dass wir uns den ganzen Tag nur noch um unsere privaten und zwischenmenschlichen Probleme kümmern und nur noch davon sprechen. Darum geht es auch nicht. Beides ist letztendlich wichtig. Die Erfordernisse der Sache mit den Erfordernissen des Menschlichen, der Mitmenschen, also Mitarbeiter, Kunden, Vorgesetzte, in Einklang zu bringen. Denn nochmal, wir sind keine Roboter. Wir haben gewisse Stimmungsschwankungen, wir haben gewisse Emotionen, die unser Verhalten, unser Handeln, unser Denken einfach beeinflussen. Und der Witz ist, wenn wir das einfach mal kurz aussprechen, erledigen sich viele Dinge auch relativ schnell. Aber nicht per Messenger, nicht per E-Mail, sondern im direkten Gespräch. Wir sind lebendige, fühlende Wesen und diese diese Gefühle wirken sich eben in unseren Alltag aus. Und wenn unsere Gefühle in Schieflage geraten, wie zum Beispiel so ein falsch beladenes Schiff, dann hat das eben auch direkte Auswirkungen auf unsere Gedanken und unsere Handlungen. Und an diesem Punkt wird dann jedem hoffentlich klar werden, dass jeder Mensch sich dann erstmal um diese Schieflage kümmern muss, bevor er dann wieder im Projekt oder an einer Aufgabe eben volle Kapazitäten hat. Finde ich das jetzt gut, dass das so ist? Nein. Aber es ist auch irrelevant, was ich finde. Ich orientiere mich daran, was tatsächlich ist. Und der Mensch ist nun mal nicht rational. Natürlich wäre mir das lieber. Zumindest mal im Beruf. Zumindest wäre es mir jetzt lieber, wenn wir wirklich über Sachthemen sprechen könnten, ohne diese ganzen emotionalen Verquickungen und das, was irgendwie vielleicht der Lebenspartner heute Morgen zu ihm oder ihr gesagt hat, was zu einer schlechten Laune geführt hat und so weiter. Da sage ich im ersten Moment, was hat das denn mit mir zu tun? Du bist hier, um Aufgaben zu erledigen, die damit nichts zu tun haben. Aber so funktioniert es eben nicht. Wir sind jetzt auch keine Therapiestation und auch kein Coaching-Anbieter, sodass wir permanent uns nur immer damit auseinandersetzen, wie geht's dir heute, alles in Ordnung, können wir irgendwelche Probleme lösen. Wir sind natürlich schon Unternehmen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und gewisse Dinge müssen erreicht werden. Dennoch sind wir eben keine Roboter und dennoch müssen manchmal eben Gespräche geführt werden, die nicht nur rein sachlich laufen. Das läuft letztendlich darauf hinaus, dass wir zwei Möglichkeiten haben, mit dieser Situation umzugehen. Entweder hadern wir mit unserem Schicksal, dass der Mensch nun einmal so ist, wie er ist, und regen uns jeden Tag wahnsinnig auf, weil wir halt wieder mal die Zeit investieren müssen, die wir eigentlich nicht einsehen, um Mitarbeiter Meier oder Schulze über ihre zwischenmenschlichen Probleme und Differenzen reden zu lassen. Oder wir akzeptieren es, dass es eben so ist, wie es ist, und eignen uns eben entsprechende Kommunikationskompetenz an, um diese Baustellen zusammen mit den Mitarbeitern aus der Welt zu schaffen, damit diese dann wieder ihre PS endlich mal in Projekten und Aufgaben dann wieder auf die Straße bringen können. Ist das leicht zu akzeptieren? Für mich war es nicht leicht. Ich habe Jahre dafür gebraucht, aber irgendwann stolperte ich über den folgenden Leitsatz, den Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Er ist bekannt geworden als sogenanntes Gelassenheitsgebet. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Haben Sie bestimmt schon mal gehört? In diesen Zeilen steckt so viel Weisheit, auch für uns Führungskräfte. Und wenn Sie heute oder morgen eine Führungskraft sein wollen, die Ziele erreicht und die Ziele erreichen will, dann ist es zwingend notwendig, sich mit dieser Wirklichkeit des Menschen auseinanderzusetzen, sie zu akzeptieren und mit ihr Frieden zu schließen. Wenn Sie das erstmal gelernt haben, damit umzugehen, ist es immer noch herausfordernd genug, aber es ist eben besser machbar. Und wie sieht er jetzt aus, der Weg zur erfolgreichen Kommunikation? Erster Schritt: akzeptieren, dass es mehr gibt als die Sache. Zweiter Schritt, die drei Komponenten kennenlernen und die Notwendigkeit der Balance verstehen. Welche drei Komponenten, fragen Sie sich jetzt vielleicht? Nun, eine Komponente kennen Sie ja schon. Es ist die Sache. Die anderen beiden sind das Ich, also der Einzelne in der Gruppe mit seinen Gefühlen, persönlichen Möglichkeiten und Störungen. Und das Wir, also die Gruppe mit ihrem Beziehungsnetz und ihren Interaktionen. Hierzu habe ich Ihnen auch ein Bild mitgebracht, das das Ganze etwas einfacher zu verstehen macht. Also ganz oben ist das sogenannte Es, also die Sache. Links unten haben wir Ich, den Einzelnen. Und rechts unten haben wir, die Gruppe. Dieses Dreieck wurde von Ruth Cohn im System der themenzentrierten Interaktion entwickelt. Vielleicht haben Sie davon auch schon mal gehört. Kurz TZI. Alle drei Komponenten müssen sich in Balance befinden. Also wenn Sie quasi in den Mittelpunkt des Dreiecks ein Loch machen würde, wo Sie einen Stock reinpacken würden, dann müsste das irgendwie so in Balance sein und dürfte nicht nach einer Seite eben abkippen. Wie sieht aber unser Alltag meistens aus? Das sieht dann so aus. Bei der Arbeit glauben wir, dass es nur die Sachebene gibt und finden es unangemessen, über Beziehungen, Bedürfnisse etc. zu sprechen. Das heißt, wir konzentrieren uns nur auf den oberen Teil, der dann losgelöst ist. Und im Privatleben ist es genau andersherum. Das Privatleben soll alles an Psychodynamik abpuffern, was bei der Arbeit dann den ganzen Tag unterdrückt werden musste. Also das ist dann der untere Teil der Pyramide, der losgelöst ist vom S. Und darüber hinaus fehlt vielen Beziehungen auch noch im privaten Bereich die Sachebene, die die Menschen letztendlich verbindet. Also wenn Sie sich halt mit Ihrem Partner mal zusammensetzen, so, warum sind wir zusammen und wozu sind wir eigentlich zusammen? Also einfach nur um des Zusammenwillens sein, das reicht eben in vielen Partnerschaften nicht, wie man eben auch das erzählt Ihnen jeder Paartherapeut, dass eben jede Partnerschaft irgendwo auch diese Sache braucht, dieses Es, ob es ein gemeinsames Hobby ist, ob es Kinder sind, ob es finanzielle Ziele sind, ob es das gemeinsame Haus ist, es kann alles sein, das gemeinsame Kanu, Kleingarten in der Stadt, was auch immer es ist, ist es egal. Die kulturelle Tour durch Europa, egal was es ist, Sie brauchen ein sogenanntes S, um eine erfolgreiche Partnerschaft führen zu können. Und die meisten Partnerschaften scheitern genau an dieser Frage. Auch diese Paartherapie ist dann sinnlos, wenn die Menschen eben die sogenannte dritte Sache für sich nicht finden können. Und die Balance aller drei Komponenten ist also in jedem Lebensbereich wichtig. Und wie schafft man es eben dann, diesen Bruch zu kitten? Konkret sieht das im Alltag so aus, wenn alle Akteure nach und nach den dritten Schritt gelernt haben und diesen praktizieren. Und der dritte Schritt sieht so aus: langsam die Kommunikation, am besten gewaltfreie Kommunikation, bei der Selbstoffenbarung und der Beziehung üben. Alle kommunizieren darüber, wie sie zu anderen in einer Beziehung stehen und sagen Dinge über sich selbst, die ihnen wichtig sind. Das ist das Ziel. Beide Ebenen werden wir im Detail ja noch behandeln in diesem Video. So, natürlich wird das auch nicht immer sofort klappen. Und deswegen holen wir jetzt nochmal schnell als unterstützende Kraft die Metakommunikation dazu. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, die was? Die Metakommunikation. Was soll das denn jetzt schon wieder sein? Im Grunde ist es ganz einfach. Metakommunikation ist die Kommunikation über die Kommunikation selbst. Und auch hier sagt mal wieder ein Bild mehr als 1000 Worte. Und auch hier habe ich mich künstlerisch etwas betätigt. Das ist im Grunde so. Auf der Alltagsebene sind wir eben im Tal. Wir streiten miteinander, wir kommunizieren miteinander, wir tauschen Sachargumente aus. Und die Metakommunikation ist letztendlich das, was die beiden auf diesem Hügel machen. Man kann es auch Feldherrenhügel sagen. Ja, von dort haben sie den Überblick. Sie gehen also einen Schritt zurück und können in aller Ruhe und ohne die Emotionen miteinander über das eigentliche Geschehen auf der Alltagsebene sprechen. Also Sie als Führungskraft könnten Sie beispielsweise sagen, ich überlege gerade, was gerade zwischen uns eigentlich hier im Raum steht. Also die Art, wie wir miteinander umgehen und miteinander reden, empfinde ich als weniger konstruktiv als noch vor 2 Monaten. Das heißt also, in dem Moment reden Sie nicht mehr über die Sache, also Projekt, Aufgabe, was auch immer, Austausch von Informationen, sondern Sie reden darüber, wie Sie über diese Kommunikation, über das Projekt reden. Der Unterschied, klar, also das eine ist die Kommunikation selbst und das andere ist die Kommunikation über die Kommunikation. Deshalb ist es Metakommunikation. Sie könnten als Führungskraft zum Beispiel weiter sagen, ich nehme hier in der Kommunikation miteinander einen Rückzug Ihrerseits wahr. Das finde ich schade und würde das gerne ändern. Sagen Sie mir bitte, wie geht es im Moment? Oder schätze ich das richtig ein? Oder sagen Sie mal bitte was dazu, was Ihrer Meinung da los ist. Sie haben sich also, wie gesagt, aus dem aktuellen Gespräch herausgelöst und sind in eine beobachtende Position auf diesem Feldherrenhügel oder auf diesem Hügel eben gewechselt. Das ist dann eben nicht nur Metakommunikation, sondern die Metaposition da oben. Das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, was Sie zu Ihrem Mitarbeiter sagen könnten, ist ja, Sie haben etwas über Ihre Beziehung gesagt zueinander. Ich erlebe hier einen Rückzug. Früher haben wir sehr eng miteinander und sehr konstruktiv miteinander gesprochen. Und ich nehme wahr, dass das so und so ist. Und ich finde das schade. Das ist eine Selbstoffenbarung, dass Ihnen das eben wichtig ist. So, und jetzt sagt Ihr Mitarbeiter entweder ja und ich finde das irgendwie unfair oder ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, was ich tue, ja ohnehin nicht so wichtig ist oder nicht gewertschätzt wird oder so weiter. Und jetzt denken Sie sich vielleicht, dann muss man jetzt darüber reden. Ja, aber dieses Thema wäre ohnehin vorhanden. Also es ist nicht so, dass wenn Sie nicht drüber reden, ist es nicht da, sondern es ist sowieso da. Wenn es jetzt an die Oberfläche kommt, dann können Sie das Ganze eben entschärfen und dort vielleicht einen Gedankenpalast des Mitarbeiters irgendwie mal in die richtige Richtung rücken. Und wenn Sie diesen Palast Ihres Mitarbeiters in die richtige Richtung rücken, also dieses Thema mal angesprochen, ausgesprochen haben, dann nimmt es vielleicht auch ein bisschen Druck vom Kessel und es werden wieder mehr Ressourcen frei für das eigentliche Sachthema. So viel also zu der eingänglichen Aussage, die Sachebene ist die einfachste Ebene. Das ist es nämlich nicht, weil sie eben mit den anderen in Verbindung steht. Und bestimmt haben Sie schon gemerkt, dass wir bei diesem Beispiel jetzt eben zwei weitere Ebenen schon mit hinzugezogen haben, nämlich die Beziehungsebene und die Selbstoffenbarungsebene. Und mit der Beziehungsebene machen wir jetzt weiter. Jede Äußerung von mir enthält auch immer etwas von mir selbst. Jedes Wort wird zum Bekenntnis, jede Äußerung eine Kostprobe meiner Persönlichkeit. Ja, und so gesehen kann einem das ja ganz schön Angst machen, oder? Und mit dieser Angst wären Sie, wenn Sie denn auch welche hätten, auch in guter Gesellschaft. Sie haben nämlich Selbstoffenbarungsangst. Also das ist vergleichbar mit einer Prüfungsangst, und zwar der Prüfungsangst im Leben. Wir alle wollen ja ein gutes Bild abgeben. Also heute mit den sozialen Medien noch mehr als früher. Wir wollen stark sein, wir wollen belastbar sein, souverän, kompetent, wissend, gebildet. Und der Sender einer Nachricht geht immer das Risiko ein, mit jeder Äußerung, mit jeder Nachricht beim Empfänger nicht so zu bestehen, wie bei einer Prüfung, wie er es das gerne hätte. Also er gibt dem Prüfer, dem nicht ernannten Prüfer, eine Aussage und dieser bewertet diese dann. Und woher kommt diese Angst? Den Ursprung dieser Angst gibt es in unserer Kindheit, als wir mit den Normen und Anforderungen der Gesellschaft zusammengestoßen sind. Also jeder von uns hat diesen Zusammenstoß erlebt. Das ist unvermeidlich. Und das ist es auch heute noch in jedem Menschen. Die Frage ist immer, mit welcher Härte dieser Zusammenstoß stattfindet und welche Langzeitfolgen das hat. Der Aufprall ist deutlich weicher, wenn wir in einer liebevollen, aufgeklärten Umgebung aufwachsen oder in einer sehr humanen Gesellschaft, anstatt wenn es eben genau umgekehrt ist. Wir erleben aber, was genau ist dieser Zusammenstoß? Bei diesem Zusammenstoß erleben wir, dass nicht alles an uns gemocht wird und fangen unbewusst an, die ungeliebten Teile unseres Ichs zu verstecken. Also grafisch gesehen könnte man das eben so mal darstellen. Also es gibt einen Teil, der wird gemocht, der wird gefördert und es gibt einen Teil, der eben nicht gemocht wird und vielleicht auch bestraft wird. Und diese Bestrafung und diese Verstärkung erleben wir eben in unserer Umwelt. Ob das jetzt Eltern sind, Familie im größeren Kreise, Erzieher in der Kita, Lehrer oder auch Altersgenossen. Und wir erleben diese Menschen dann eben als Richter von unserer Persönlichkeit. Und aus der Erfahrung, dass wir, so wie wir zu 100% sind, nicht zu 100% richtig sind, daraus entwickelt sich eben die Angst, bei der nächsten Prüfung nicht zu bestehen. Ob beim Bewerbungsgespräch, ob bei unserer Jobwahl, bei den Eltern oder bei den Freunden, also nach dem Motto, was machst du denn da für einen Beruf, das ist aber doof. Oder natürlich auch bei Freunden generell, um irgendwie in einem Freundeskreis dazu zu gehören oder beim Annäherungsversuch an einen potenziellen Lebenspartner. Oder auch, ganz spannend, beim Reden vor vielen Menschen. Man hat herausgefunden, dass 70-90% aller Menschen Angst davor haben, vor mehreren Menschen zu sprechen. Vielleicht gehören Sie auch dazu. Zumindest, wenn Sie dazugehören, dann gehören Sie noch dazu. Im Modul 4 gehen wir nämlich darauf ein, wie Sie gut mit Lampenfieber umgehen lernen und mit weniger Angst auf die Bühne gehen oder vor Kollegen sprechen können. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu dieser Selbstoffenbarungsangst. Wie gehen Sie mit dieser Angst nun um? Der Mensch wäre nicht der Mensch, wenn er sich zum Umgang mit Ängsten Strategien zurechtlegen würde. Und so hat er es natürlich auch mit dieser Selbstoffenbarungsangst gemacht. Und hier gibt es letztendlich zwei Techniken, die sich grundsätzlich auf zwei verschiedene Dinge stürzen und so zusammenfassen lassen, allerdings wofür man auch einen hohen Preis bezahlt. Das eine sind Techniken, die imponieren oder eine Fassade aufbauen sollen. Diese Techniken kosten viel psychische Kraft und verhindern damit dann letztendlich auch klare und authentische Kommunikation. Das ist ein hoher Preis, denn das Ganze hat fatale Folgen. Für die Stimmung im Team, für die Leistungsbereitschaft im Team, für die Leistung im Team und damit eben auch für die Ergebnisse im Team. Gerade junge Menschen sind immer seltener bereit, unter solchen suboptimalen Bedingungen zu arbeiten. Also wo der Chef versucht, eine Fassade aufzubauen. Und das gelingt halt auch immer weniger, gerade weil wir diese Vernetzung haben. Wir sind viel leichter durchschaubar und gerade... Also viele Menschen schaffen es eben auch nicht konsequent, eine solche Fassade aufrecht zu erhalten. Und dann wird es erst richtig ja, peinlich bis mitleidserregend, wenn jemand immer versucht, den starken Macker zu markieren und es dann letztendlich doch nicht ist. Da haben gerade junge Menschen auch viel mehr Verständnis für, wenn man sagt, Mensch, man ist gar nicht der starke Macker, man hat auch seine Schwächen, aber damit geht man offen und ehrlich einfach um. Und tut einfach sein Bestes als Führungskraft, so wie man eben ist. Damit gewinnen Sie deutlich mehr an auch Vertrauenswürdigkeit und an Respekt als durch irgendwelches Imponiergehabe oder Fassadenbauerei. Wichtig dabei zu wissen ist, alle Menschen haben Probleme, alle Menschen haben Schwächen und alle Menschen haben eben Ängste. Das ist ganz normal. Und natürlich ist es schwierig, sich zu öffnen oder sich so darzustellen, wie man eben ist, wenn wir in einem Unternehmen arbeiten, wo in dem vor allem eben diese Fassade zählt. Dann ist eben der Nährboden für diese Öffnung nicht wirklich vorhanden. Aber dann möchte ich Sie bitten, mal drüber nachzudenken, ob Sie wirklich in einem solchen Unternehmen noch weiter arbeiten möchten. Wie Sie eben erfahren haben, müssen Menschen so etwas wie Ich-Botschaften erst lernen. Also ich fühle mich gerade nicht so gut, weil das Projekt schon jetzt nicht im Zeitplan ist. Ich sehe das Ganze problematisch, weil wir immer die Abteilung sind, die darunter leiden, dass andere Abteilungen nicht pünktlich abgegeben haben und ich empfinde das dann als ziemlich frustrierend. Oder in der Metakommunikation. Ich finde, dass wir nicht auf Augenhöhe hier gerade miteinander reden und ich fände aber, dass das eben angemessen wäre. Schließlich leisten wir, wie jeder andere hier, auch seinen Beitrag zum Ganzen. Zum Beispiel. Letztlich gibt es nur wirklich einen Ausweg, um mit dieser Angst umzugehen. Und zwar, wie es schön Herr Schulz von Thun eben gesagt hatte, sei weniger besorgt um die gute Figur. Und das ist jetzt vielleicht nicht das, was Sie sich erhofft hatten. Vielleicht haben Sie jetzt nach einem Rezept auf ein Rezept gehofft, das sich viel, viel leichter irgendwie in Ihren Alltag integrieren lässt. Seitdem ich allerdings intensiv mit solchen Sätzen gearbeitet habe, auch daran gearbeitet habe, dass ich zwar gute Beziehungen zu meinen Kollegen und meinen Vorgesetzten aufbaue, aber mir nicht mehr so wichtig war, was andere so von mir halten, bin ich letztendlich entspannter geworden und kann mit gewissen Dingen auch viel leichter umgehen und habe dann wieder mehr Energie, mehr Zeit, eben um mich wirklich um Ergebnisse, um das Voranbringen von Objekten zu kümmern. Also letztendlich dann zum Wohle des Ganzen. An dieser Stelle müssen Sie selbst eine Entscheidung treffen, wie Sie eben damit umgehen wollen. Meine Philosophie lautet dazu, wenn ich meine Angst vor dem Wasser nicht überwinde, werde ich nie ein guter Schwimmer. Also, und das lässt sich letztendlich in alle Lebensbereiche übertragen. Also wenn Sie diese Schritte wagen und sich mehr und mehr trauen, Sie selbst zu sein und sich dann auch selbst zu vertrauen und sich selbst so anzunehmen, wie Sie sind, dann sind Sie auf dem Weg zu echter Freiheit. Denn dann brauchen Sie sich nicht mehr zu verstellen. Sie können dann einfach immer der sein, der Sie sind. Und der sind Sie sowieso immer, weil Sie einfach der sind, der Sie sind. Also diese Freiheit, der sein zu dürfen, der Sie sein wollen oder der Sie im Moment sind, und zwar unabhängig, wirklich unabhängig von der Meinung anderer. Das ist so eine Befreiung. Vielleicht ist zu 100% diese Freiheit eine Utopie, weil natürlich interessiert uns immer auch, was die anderen von uns denken. Letztendlich sind wir auch soziale Wesen, wir wollen in der Gruppe bleiben, wir wollen Anteil an der Gruppe haben. Das heißt also, wir können uns nicht gänzlich frei machen, was unsere Mitarbeiter von uns denken, was unser Chef von uns denkt, nicht zu 100%. Aber häufig ist es schon so, wenn es uns ein paar Prozentpunkte egaler ist, was andere jetzt immer von uns denken, wenn wir uns selber nicht für so wichtig nehmen, sondern einfach unseren Job machen, dann kann es uns häufig dadurch viel, viel besser gehen. Und letztendlich ist ein bisschen weniger Angst und ein bisschen mehr Selbstliebe kann uns wahrscheinlich allen ganz gut tun. Kommen wir jetzt zur Beziehungsebene. Diese Ebene ist eine sehr faszinierende Ebene, denn alle Menschen stehen ja zueinander in unterschiedlichen Beziehungen. Sie stehen zu unterschiedlichen Menschen in Beziehung und ich auch. Und jeder dieser Menschen hat eine Vorstellung von dieser Beziehung, wie die zueinander stehen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt Vorgesetzter, wie steht ein Vorgesetzter gegenüber einem Mitarbeiter? Oder sind es eben Partner in einer Beziehung auf Augenhöhe? Entscheidend ist hierbei die Frage: Sieht Ihr Gegenüber, also der Mensch, mit dem Sie in Beziehung stehen, diese Beziehung genauso wie Sie? Also wenn Ihr Partner denkt, Sie sind auf Augenhöhe und Sie denken auch, Sie sind auf Augenhöhe, dann passt das. Wenn Sie allerdings was anderes denken, entweder so oder so, dann führt das zu Problemen. Vor allem so. Wenn eben dort unterschiedliche Beziehungsdefinitionen vorherrschen, kommt ein Gedanke oder ein Satz ins Spiel, den Sie vielleicht auch schon mal selber gedacht oder auch schon gesagt haben. Wie redet der eigentlich mit mir? Und dazu habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht. Das sieht so aus. Sie haben also einmal die blaue Ebene, das ist die Sachebene, und einmal die Beziehungsebene in Gelb. Und das Spannende ist eben, dass die Sachebene mitschwingt, die richtet sich aber eher an den Kopf. Und die Beziehungsebene, um die es ja jetzt geht, richtet sich eben an das Herz. Das ist eben der große Unterschied. Und am Herzen sind einfach die Menschen deutlich empfindlicher als natürlich im Kopf, wo es um sachliche Dinge geht. Aber hier geht es ganz schnell um: Wer bin ich? Bin ich so okay, wie ich bin? Magst du mich? Und so weiter und so weiter. Wie ist unser Verhältnis zueinander? Und hier, genau hier, liegt eben dieser ganze Sprengstoff eben begraben. Viele, viele Probleme aus der Kommunikation beruhen genau darauf, dass wir glauben, dass wir gerade nicht anständig behandelt werden auf der Beziehungsebene. Also selbst wenn Ihr Gegenüber nicht sagt, wie redest du eigentlich mit mir? Vielleicht ist es häufig so ein Gefühl, was viele Menschen, weil sie nicht so kommunikationsstark sind, gar nicht ausdrücken können in dem Moment. Also irgendwie fanden sie das dann doof oder nicht angemessen, aber sie können es nicht so richtig greifen. Und Sie wissen jetzt, da wir jetzt gerade hinter die Kulissen gucken, eben, wo kommt das denn her? Wieso ist das so, wie es ist? Und das basiert genau darauf, dass eben die Beziehungsebene direkt nicht in den Kopf geht, sondern ins Herz. In der Beziehungsebene sind eben diese beiden Anteile der Nachricht eben enthalten. nämlich einmal die Wir-Botschaft. So stehen wir zueinander. Und eben die Du-Botschaft. So einer bist du. Und die Wir-Botschaft bezieht sich also immer auf die Einschätzung der Beziehung. Das ist das Verhältnis, was ich gerade meinte. Ne? Wie sieht Ihr Partner die Beziehung? Wie sehen Sie die Beziehung? Und die Du-Botschaft wirkt sich direkt auf unser Selbstkonzept aus. Das hatten wir schon im letzten Modul einmal ganz kurz. Ich gehe aber hier auch nochmal drauf ein. Wir-Botschaft gleich unsere Einschätzung. Ist es gleich, also deckt sich die Wir-Botschaft, die wir bekommen haben, mit der Einschätzung der Beziehung, wie sie bei uns im Kopf vorliegt? Wenn es auf gleich ist, okay. Wenn der andere das Gefühl hat, dass wir ihm unterlegen sind und wir sehen das auch so, ist das auch deckungsgleich. Es geht nicht immer auf Augenhöhe, das Ganze, das werden wir gleich noch sehen. Es geht darum, ist seine Einschätzung identisch mit unserer Einschätzung in der Wir-Botschaft. Und die Du-Botschaft wirkt sich eben auf unser Selbstkonzept aus. Wenn die Wir-Botschaft und oder die Du-Botschaft nicht unserer Einschätzung der Beziehung entsprechen, dann reagieren wir entweder irritiert oder eben auch negativ daraus. Und es gibt da vier mögliche Antwortstrategien. Das eine ist eben, also die Nachricht kommt, so stehen wir zueinander. Dann sagen Sie entweder, okay, ich akzeptiere das, weil das ist so korrekt. Oder ich lasse es durchgehen. Also, naja, eigentlich ist es nicht so ganz das, aber okay, Schwamm drüber. Das ist vor allem da, wo eben Vertrauen herrscht. Oder Sie weisen es eben zurück. So nicht, Kollege, könnte die Aussage sein. Oder Sie ignorieren es, indem Sie einfach keinen Kommentar abgeben. Und viele Menschen neigen dazu, gerade Menschen, die nicht so kommunikationsstark sind, dass sie eben es ignorieren. Also innerlich weisen sie es eigentlich zurück, aber sie trauen sich vielleicht nicht, es zu äußern. Aber das schwelt dann im Untergrund eben weiter mit allen Konsequenzen, die wir vorhin schon erläutert haben. Verbale Reaktionen können auf Abweichungen zum Beispiel sein. Wer glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Das hatten wir gerade eben schon. Oder auch, ich glaube, Sie vergreifen sich da gerade im Ton. Bei solchen Aussagen ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass auf der Beziehungsebene der Segen jetzt gerade schief hängt und das nicht hingenommen wird. Und es wird meistens dann nicht hingenommen, wenn das Bild drastisch verletzt wurde. Das Bild, dass der Empfänger der Nachricht von der Beziehung hat. Darum geht es ja. Und das könnte zum Beispiel sein, wenn der Azubi den Chef auf eine unangemessene Weise anspricht. So, entweder in seiner eigenen Wortwahl oder in einer vielleicht flapsigen Art und Weise, wo der Chef dann je nach Branche, je nach Alter eben auch mal sagt, ich glaube, wir wollen hier nicht so miteinander umgehen, oder? Das heißt also, er sieht diese Beziehung hier gestört. Vielleicht, dass er sich nicht ausreichend respektiert fühlt oder was auch immer es dann ist. Weitere Aussagen, gerade von jüngeren Menschen, ist so eine Äußerung wie Hallo oder geht's noch? Das ist eher so die jüngere Variante von, ich glaube, Sie vergreifen sich gerade im Ton. Und die Steigerung von Hallo oder geht's noch ist dann, merkst du selbst, ne? Das sagen eben vor allem junge Menschen, die bewusst oder unbewusst spüren oder wissen, dass die Art und Weise, wie zu ihnen gesprochen wurde, ihrem Bild der Beziehung oder auch ihrem Selbstbild nicht entspricht. So, und jetzt kommen wir zu diesen Arten von Beziehungen, die es so gibt. Es gibt drei verschiedene Arten. Es gibt einmal die symmetrische Art und Weise, das sieht dann so aus, eben auf Augenhöhe. A ist auf der gleichen Ebene wie B. Es gibt die komplementäre, wo A höher steht als B. Und dann gibt es noch etwas Spannendes, die metakomplementäre, wo A eigentlich höher steht als B, aber sich in eine genau gegensätzliche Position begibt. Was ist damit gemeint? Ganz einfach, stellen Sie sich vor, Ihr Vorstand fragt Sie, ob Sie Zeit für ihn haben. Also nochmal, Ihr Vorstand fragt Sie, ob Sie Zeit für ihn haben. Natürlich haben Sie für Ihren Vorstand Zeit, denn er ist ja der Vorstand. Also was könnte wichtiger sein, als jetzt mit dem Vorstand zu reden oder für ihn Zeit zu haben? Aber dadurch, dass er Sie fragt, begibt er sich selbst in eine andere Position, nämlich in diese metakomplementäre Beziehung. Also in dieses, er ist eigentlich hier und durch diese Frage verschiebt er das Ganze auf diese Ebene. Jetzt ist die Frage, warum tun Menschen sowas? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, warum das so ist. Zum Beispiel könnte er ihnen damit einfach zu verstehen geben, dass er ihre Arbeit schätzt und so nach dem Motto, ich schätze das, dass sie gerade in Prozessen drinstecken und respektiere, dass sie das tun. Hätten sie dennoch Zeit für mich? Das wäre eine Möglichkeit. Oder er könnte einfach nur nett sein, damit das irgendwie einfach netter ist, als zu sagen, Meier zum Diktat oder jetzt in mein Büro oder kommen Sie mal bitte mit oder irgendwie sowas. Das ist natürlich alles viel, viel härter und würde vielleicht zu Verunsicherung führen. Und während Sie die 2 Minuten zu seinem Büro gehen oder 30 Sekunden, je nachdem, wie weit Sie auseinander sind, geht ja bei Ihnen schon das interne Kopfkino los. Was ist denn jetzt eigentlich los und so weiter. Wenn er Sie aber fragt, sagen Sie, haben Sie kurz eine Minute Zeit für mich, dann klingt das schon alles nicht ganz so dramatisch. Und dann haben Sie auch weniger Kopfkino, das bindet weniger Ressourcen und so weiter und so weiter. Vielleicht will er auch einfach nicht so den Chef raushängen lassen. Es kann also die unterschiedlichsten Gründe haben. Wir wissen es nicht, wir können nur darüber spekulieren. Das Gleiche gilt für eine Situation, in der zum Beispiel eine Person auf der öffentlichen Parkbank bereits sitzt und sie dahin gehen und sie fragen, ob sie sich noch dazusetzen dürfen. Natürlich dürfen sie sich dazusetzen, denn es ist ja eine öffentliche Parkbank und keine private Bank. Die gehört dem ja nicht und nur, dass er da sitzt, hat er sie ja nicht gepachtet oder gemietet, wie ein Strandkorb zum Beispiel. Jetzt gibt es verschiedene Gründe, warum sie das tun. Es kann einmal sein, dass ihnen beigebracht wurde, dass man das einfach so tut aus Höflichkeit. Es kann aber einfach sein, dass sie eben mal kurz Kontakt mit dieser Person aufnehmen wollen, wie reagiert er auf meine Frage, ist das eher feindselig, ist das freundlich und so weiter, sodass sie dann danach auf dieser Parkbank vielleicht auch wirklich entspannen können. Oder ob sie permanent so halb im Augenwinkel gucken müssen, ne, was macht der eigentlich gerade. Das kann eben auch ein Grund sein. Also hier gibt es viel Interpretationsspielraum und es gibt auch hier nicht die Wahrheit und auch nicht die Welt, wie wir sie alle sehen, sondern es gibt eben da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, warum sich Menschen in eine metakomplementäre Beziehung bewegen. Für Sie als Führungskraft ist wichtig, dass Sie das klar sehen, welche Art von Beziehung Sie zu Ihren Mitarbeitern innehaben. Es ist nämlich die komplementäre Beziehung. Denn, erinnern Sie sich bitte kurz an Modul 1, Sie haben Macht. Und wenn es in einer Position, in einer Beziehung eben Macht gibt, die der eine über den anderen hat, dann ist das eben eine komplementäre Beziehung. Und zwar egal, unabhängig davon, wie Sie führen, das ist einfach Ihre Position. Sie müssen ja den Chef nicht raushängen lassen. Sie können ja freundlich und nett sein, ist alles in Ordnung. Aber das ist Ihre Position. Und die andere ist die Position des Mitarbeiters. Die ist auch nicht besser oder nicht schlechter, es ist einfach nur eine andere Position. Und dann gibt es eben unterschiedliche Arten, diese Position auszufüllen. Dazu gibt es ein Verhaltenskreuz von den beiden Wissenschaftlern Tausch und Tausch aus dem Jahre 1977, auf dem wir uns nochmal die Führungsstile aus dem Aspekt der Beziehungsebene heraus anschauen. Und dieses Verhaltenskreuz ist relativ banal. Es gibt nämlich 2 Ebenen. Es gibt einmal auf der X-Achse links die Geringschätzung und rechts die Wertschätzung. Und oben auf der Y-Achse gibt es dann eben die Lenkung oder die Bevormundung in einer hohen Ausprägung und das Ganze unten eben in einer niedrigen Ausprägung. Und dazu, hier habe ich es Ihnen nochmal notiert. Und dann gibt es eben die Wertschätzung als respektierende Art, den anderen als vollwertigen Partner auch bei Konflikten und harten Auseinandersetzungen zu achten. Und die Wissenschaftler Tausch und Tausch haben diesen 4 Quadranten, die sich eben daraus ergeben, 4 Führungsstile zugeordnet. Der autoritäre Stil und der Laissez-faire-Stil, die sind beide auf der Seite der Geringschätzung. Daher kommt es für uns im Grunde nicht in Frage. Was bleibt, ist eben der patriarchalisch-fürsorgliche Stil, wo eben die Bevormundung oder die Lenkung besonders hoch ist. Das kommt darauf an, in welcher Branche sie sich befinden. Es gibt natürlich in einigen Branchen Mitarbeiter, die mehr geführt werden müssen, enger geführt werden müssen, und es gibt eben Branchen, in denen die Leitplanken der Führung etwas weiter zu setzen sind. Und dementsprechend müssen Sie jetzt entscheiden, in welchem Bereich Sie sich da einordnen wollen. Grundsätzlich ist es bei jungen Menschen eben so, gerade Angehörige der Generation Y, dass es im Grunde keine wirkliche Alternative zum partnerschaftlich-sozial-integrativen Stil gibt. Denn die Tätigkeit soll natürlich immer angereichert sein mit sinnvoller Tätigkeit und einer guten Work-Life-Balance. Und das Ganze, gerade sinnvolle Tätigkeit, wird dadurch häufig erreicht, indem man gewisse Dinge selber gestalten kann innerhalb eines gewissen Korridors. Die Zeiten und Ansprüche haben sich eben geändert. Das ist eben so. Und auch da können wir wieder nur sagen, gib mir die Gelassenheit, das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Und es kommt natürlich oft, wie gesagt, auf die Branche an, wie eng oder wie breit Sie diese Leitplanken setzen können, wie Ihre Mitarbeiter auch ticken. Also Generation Y ist ja nicht ein Typ Mensch. Es gibt ja auch sehr viel unterschiedliche. Schauen Sie sich das also genau an. Wer kann mit weiten Leitplanken gut umgehen und wer kann mit engen Leitplanken umgehen? Und setzen Sie es immer so weit wie möglich, so eng wie nötig. Der wichtige Aspekt, warum ich das mit diesen Führungsstilen hier nochmal bringe, ist eben der Aspekt der Wertschätzung, weil das ganz massiv die Beziehungsebene beeinflusst. Gut, kommen wir dann noch zum Selbstkonzept, also diese ganzen Du-Botschaften, also so einer bist du, und das wirkt eben direkt auf unser Selbstkonzept ein. Greifen wir also dieses Wort Selbstkonzept nochmal auf. Das Selbstkonzept ist das Bild, das wir von uns selbst haben. Dieses Bild ist über Jahre aus unterschiedlichen Komponenten aufgebaut worden, zum Beispiel wie unsere Eltern uns behandelt haben, aus den Annahmen über unsere Fähigkeiten, unserem Ideal-Ich, das heißt also, wie ich eigentlich sein möchte im Idealfall, über unser möglichstes Selbst, also wohin könnte ich mich entwickeln, welche Erfahrungen wir mit unserer Umwelt gemacht haben, also mit grundsätzlich allen anderen Menschen. Und vielleicht erscheint Ihnen das Wort Selbstkonzept hier ein bisschen irritierend. Man könnte also meinen, dass es nur unsere Sicht auf uns selbst ist, also das Konzept, was wir von uns haben, und dass es nichts mit der Umwelt zu tun hat. Aber genau das ist es eben nicht, denn wie wir gerade schon gemerkt haben, einige Quellen, im Grunde die meisten Quellen, geben uns Anteile an unserem Selbstkonzept aus der Umwelt. Also die meisten Quellen sind in unserer Umwelt und nicht bei uns selbst verortet. Die Sozialpsychologie weiß oder hat inzwischen herausgefunden, dass vor allen Dingen solche Beziehungsbotschaften uns von außen beeinflussen, die eben unterschiedlich stark auf uns eindringen. Also dieses so einer bist du. Und dann ist eben die Frage, ob ich das eben akzeptiere, so einer bin ich also, oder ob ich eben sage, nee, aber eigentlich bin ich ganz anders. Der Punkt ist eben, je häufiger wir etwas hören, so bist du, desto mehr glauben wir das dann. Und wenn Sie eine gute Führungskraft werden wollen, umgeben Sie sich daher am besten mit Menschen, die Sie vielleicht schon als Führungskraft sehen oder die Sie dahingehend fördern mit positiven Beziehungsbotschaften. So einer bist du. Du bist so einer, der Menschen führen kann. Du bist so einer, der gerne organisiert und so weiter. Weil diese Beziehungsbotschaften von außen ganz massiv Ihr Selbstbild auch prägt. Und also wenn Sie eine gute Führungskraft werden wollen, umgeben Sie sich am besten jetzt schon mit Führungskräften. Schauen Sie sich Führungskräfte an, wie sie denken, reden, handeln. Und das ist nämlich meistens gänzlich anders als Menschen, die nicht Führungskräfte sind. Das ist einfach ein anderer Fokus. Und das gilt übrigens nicht nur für Führungskräfte, sondern wenn Sie zum Beispiel freiheitlich denken wollen, dann müssen Sie sich mit freiheitlich denkenden Menschen umgeben. Wenn Sie wohlwollend, wohlhabend werden wollen, dann müssen Sie sich mit wohlhabenden Menschen umgeben. Und wenn Sie sich am Anfang vielleicht noch nicht mit diesen Führungskräften umgeben können, dann umgeben Sie sich mit dem entsprechenden Gedankengut, also deren Art zu denken. Zum Beispiel durch Bücher wie Biografien oder Sachbücher, gehen Sie zu Vorträgen oder Seminaren oder eben auch zu Online-Trainings. Wichtig zu wissen ist einfach, dass die Umwelt, in der wir uns die meiste Zeit bewegen und in der wir die meiste Zeit verbringen, den größten Einfluss auf unser Denken und damit auch auf unser Handeln hat. Und aus unserem Handeln werden unsere Gewohnheiten. Und daraus ergibt sich unser Charakter und unser Schicksal. Das heißt, unsere Umgebung definiert uns. Und sie definiert uns auch mit diesen Beziehungsbotschaften. Und wenn wir immer hören, du bist so, du kannst das nicht, du bist so, dann lösen Sie sich aus diesem Kontext raus und suchen Sie sich einen Kontext, in dem Sie Bestätigung finden können, indem Sie sich mit Menschen umgeben, die Ihnen zumindest mal entweder neutral oder positiv gegenüberstehen. Und es gibt diese Menschen. Diese Umwelt hat eine so starke Prägung auf uns, dass wir uns gut daran tun, eben unsere Umwelt, soweit es eben geht, wenn wir nicht mehr Kind sind, geht es einfacher, als wenn wir Kind sind, unsere Umwelt zu beeinflussen, mit wem möchten wir eigentlich befreundet sein, wen möchten wir als Arbeitskollegen haben, wen möchten wir als Chef haben und so weiter und so weiter. Das wird uns massiv beeinflussen. Wer soll mein Coach sein, wer soll mein Trainer sein? Wer soll mein Vorbild sein? Es kann auch Abraham Lincoln sein, wenn Sie seine Biografie gelesen haben. Kann auch das Ihr Vorbild sein oder Ihr Coach. Der ist zwar dann, kann mit Ihnen kein Gespräch mehr führen, kein direktes, wo er konkret auf Fragen antworten kann, aber er kann Ihnen viel über das Leben erzählen. Das Selbstkonzept ist also das Ergebnis unserer interpretierten und verdichteten Beziehungsbotschaften. Du wirst so, wie der größte Teil deines Umfeldes ist. Kommen wir damit zur vierten und zur letzten Seite von den vier Seiten, zur Appellebene von Schulz von Thun in Rot markiert. Und warum kommunizieren wir überhaupt? Das ist die Frage, die die Appellebene ganz gut beantworten kann, denn letztendlich eine der wichtigsten Funktionen von Kommunikation ist es, eben Einfluss zu nehmen. Als Führungskraft will ich nicht nur jemanden erreichen, sondern ich will auch etwas bei ihm erreichen. Spannenderweise klagen einige Mitarbeiter darüber, dass sie nicht verstehen, was ihr Chef eigentlich von ihnen will. Das heißt, dass er auf der Appellebene nicht klar genug kommuniziert oder nicht klar genug wahrgenommen wird. Beides ist da möglich. Bei der Kommunikation ist es letztendlich wie bei einem Paartanz. Wenn man sich nicht versteht, wird es da echt schwierig. Und ob beim Tanzen oder als Führungskraft gilt immer, statt zu klagen, einfach nachfragen. Dieses banale Mittel des Nachfragens kann helfen, Unklarheiten nun mal zu beseitigen. Zum Beispiel so: Habe ich es richtig verstanden, dass wir das so und so vereinbart haben? Oder was genau ist Ihnen jetzt wichtig, wenn verschiedene Prioritäten auf dem Tisch liegen? Für den Fall, dass Sie nicht ausschließlich solche hellwachen Mitarbeiter in Ihrem Team haben sollten, müssen Sie selbst diesen Paartanz mit Ihrem Team eben führen und klar sagen, was Sie eben wollen. Und damit stellt sich natürlich die Frage, können Sie auch fordern? Also Dinge von Ihrem Team, von den einzelnen Menschen fordern? Vielleicht wird diese vierte Ebene mit dieser Frage da etwas von Ihnen abverlangen, das Sie vielleicht noch entwickeln und ausbauen dürfen. Klar Dinge zu fordern. Und auch bei dem Empfang eines Appells ist die Führungskraft gefordert. Das Appellohr einer Führungskraft sollte gut ausgebildet sein. Welche Wünsche und Erwartungen werden an mich herangetragen? In offener Weise oder auch in verdeckter Weise? Natürlich können wir in ein Muster der Vergangenheit verfallen und sagen, wir sind hier, um zu arbeiten und nicht um zu quatschen. Oder nicht um über Gefühle zu sprechen. Sie erinnern sich noch mit der Sache, mit der Sachebene. Wenn Sie ab und zu solche Gedanken haben, dann atmen Sie bitte tief, kurz tief ein und wieder aus und erinnern Sie sich daran, dass gewisse Dinge nun einmal so sind, wie sie sind und dass wir einfach alles Menschen sind und keine Roboter. Und trotzdem ist hier die Vorsicht geboten, nämlich es droht eine Falle. Wenn Sie zum Beispiel als Frau in einem Meeting sitzen und ein Kollege sagt, so ein Kaffee wäre jetzt schon toll, dann ist das eben eine Art, einen Appell zu formulieren, aber eher einen verdeckten. Und dann sollten Sie, gerade wenn Sie Frau sind, diesen Appell ignorieren. Sonst können Sie nämlich schneller zur Kaffeeorganisatorin werden, als Sie gucken können. Vor allem auch in männerlastigen Branchen. Und dann ist es egal, ob Sie studiert haben oder nicht oder Ihre Ausbildung als Beste abgeschlossen haben. Dann sind Sie immer diejenige, die den Kaffee holen will und rutschen damit in eine Rollenmuster rein, was Sie garantiert nicht haben möchten. Aber zurück zur positiven Seite der Wahrnehmung von Appellen. Wenn es Ihnen gelingt, die Appelle der Mitarbeiter wahrzunehmen und mit ihnen darüber zu sprechen, vor allem wenn es eben im Arbeitskontext ist, können Sie damit viel Gutes bewirken. Entweder machen Sie dem Mitarbeiter klar, dass dieses Anliegen aus sachlichen Gründen übertrieben ist, oder Sie bauen das Anliegen ein und haben im Idealfall einen zufriedenen Mitarbeiter, der sich als Mensch gesehen fühlt. Zumindest unbewusst. Und das alles verlangt natürlich erstmal Zeit und Energie. Vielleicht kennen Sie aber das chinesische Sprichwort, wenn du schnell sein willst, gehe langsam. Und wenn Sie Ergebnisse erzielen wollen, müssen Sie die Menschen mitnehmen. Denn die unerfüllten Wünsche von heute sind die Vorwürfe von morgen. Wer sich ungern mit Vorwürfen herumschlägt, sollte ein offenes Ohr für Wünsche entwickeln. Es geht nicht darum, diese Wünsche alle zu erfüllen. Es geht darum, sie zu kennen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen und dem Mitarbeiter Gehör zu verschaffen. Und dieses Gehör, dieses Ernst genommen werden, dieses gesehen werden als Mensch, kann häufig wichtiger sein für einen Menschen oder für den Mitarbeiter als die eigentliche Wunscherfüllung. Spannend, oder? Wir haben geklärt, was ein Appell ist und warum er in seiner Klarheit so wichtig ist. In beiden Richtungen. Also ihn zu äußern und ihn aber auch zu hören. Ist doch soweit erstmal alles klar, oder? Können wir doch einen Haken dran machen. Wenn wir das alle einfach so machen, dann ist doch alles gut. Allerdings sollten Sie als zukünftige Führungskraft etwas mehr über den Appell wissen. Auch das wird Ihnen den Alltag mit Ihren Mitarbeitern etwas erleichtern, weil Sie verstehen, was da passiert und wie Sie das mit Ihrem Team ändern können. Ein Appell sollte offen erfolgen. Damit ist gemeint, dass ich als Sender Ihnen als Empfänger ganz klar sage, was ich will. Warum ist eigentlich klar? Damit Sie ganz genau verstehen, was ich will. Doch Achtung, jetzt wird's spannend. Das heißt nicht automatisch, dass Sie aufgrund dieser Klarheit auch das alles tun sollen, was ich will. Es heißt nur einmal nur, dass Sie es verstanden haben. Und das ist ein großer Unterschied. In jeder Kommunikation kann diese Klarheit eine heilende Kraft haben. Ob zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern, zwischen Ihnen und Ihrem Chef, zwischen Ihnen und Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin oder zwischen Ihnen und Ihrem Kind. Ein offener Appell ist das Ideal. Und weil diese Voraussetzungen eben nur sehr selten erfüllt sind, finden Appelle auch auf andere Weisen statt, die Sie vielleicht auch schon mal erlebt haben oder so gesendet haben. Und so ging es mir zunächst einmal, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Da wusste ich, ja, es gibt auch heimliche Appelle oder verdeckte Appelle. So können sie auch erfolgen. Die Gründe, warum Menschen bewusst oder meistens eben unbewusst ihren Appell tarnen oder verstecken, werden wir in den Gründen für die Vermeidung offener Appelle beleuchten. Appelle können sogar paradox erfolgen. Hierunter fallen krankmachende Appelle und nützliche Appelle. Ein krankmachender Appell ist zum Beispiel folgender. Ein Mann sagt zu seiner Frau, Schatz, sei doch nicht immer so nachgiebig. Immer tust du genau das, was ich dir sage. Das Paradoxe ist jetzt, dass der Empfänger, also die Frau, im Grunde keine Chance hat. Sie kann nur verlieren. Egal was sie tut, man kann es ihr immer vorwerfen. Denn entweder folgt sie dem Appell und tut genau das, was ihr vorgeworfen wird, oder sie tut es nicht und muss weiter ihr altes unselbstständiges Leben beibehalten. Ein Teufelskreis. Der Ausweg wäre hier wieder einmal die Metakommunikation, also die Kommunikation über die Kommunikation, um aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Ein nützlicher paradoxer Appell findet sich in unterschiedlichen Kontexten, zum Beispiel in einer Therapie. Das würde jetzt allerdings an dieser Stelle zu weit führen. Nur so viel, Sie haben sich schon, vielleicht schon mal das gemerkt, wenn Sie einem trotzdem Kind, das auf dem Tisch steht, auf einmal erlauben, auf dem Tisch zu stehen, dann wird aus dieser Trotzreaktion des Kindes auf einmal eine Befehlsbefolgung und damit ist der Grund für den Trotz weg, warum es überhaupt auf den Tisch klettern wollte. Das kann in einigen Kontexten passieren, aber auch das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen. Schauen wir uns also noch einmal den offenen Appell genauer an, damit wir auch die anderen Spielarten des Appells besser verstehen. Grundsätzlich haben wir ja alle den Wunsch, auf eine bestimmte Art zu kommunizieren. So ganz ohne Manipulation, ohne unnötige Geschicklichkeit, dafür mit Klarheit und Ehrlichkeit, Beziehungen zueinander auf Augenhöhe und so weiter. Wäre das nicht schön, wenn unsere Kommunikation einfach so wäre? Wie viel Energie könnten wir uns dabei alle sparen? Doch, es ist nicht so. Um es mit den Worten von Herbert Grönemeyer zu sagen, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Und es gibt einige Gründe, warum wir keine offenen Appelle an unsere Umwelt ausrichten. Das sind zum Beispiel folgende. Selbstoffenbarungsangst, also mangelndes Selbstwertgefühl des Senders, Angst vor Zurückweisung, Empfindlichkeiten auf Seiten des Empfängers aufgrund mangelndes Selbstwertgefühls oder als potenzielle Zumutung, da verlange ich aber so zu viel, Ermöglichung von Freiwilligkeit, Mut zum Nein sagen beim Empfänger fehlt, Vermeidung von Verantwortung beim Sender. Schauen wir uns diese vielen und teilweise emotional tiefliegenden Gründe einmal genauer an. Leider gibt es darüber hinaus auch zwei Vorteile für die Nutzung von versteckten Appellen. Das sind einfach die Tatsache, dass verdeckte Appelle häufig erfolgreicher sind. Denn manchmal spüren wir ganz gut, dass der ein oder andere Appell verdeckt erfolgen sollte. Das wird deutlich, wenn wir uns die Gründe für die Vermeidung von Appellen offen noch einmal anschauen. Zum Beispiel, wenn man weiß, dass ein Mitarbeiter sich nicht traut, Nein zu einer zusätzlichen Aufgabe zu sagen, die dann aber zu seiner ungesunden Überlastung führen würde. Warum auch immer dieser Mitarbeiter das dann nicht tut, ob er seine eigenen Kapazitätsgrenzen nicht kennt oder ob er zu Hause gelernt hat, als Kind dem Chef niemals zu widersprechen, weil dann der Arbeitsplatz in Gefahr ist, man weiß es nicht. Vielleicht will er auch einfach einem Konflikt aus dem Wege gehen. Aber obwohl verdeckte Appelle häufig erfolgreicher sind, muss uns als Führungskräfte eben klar sein, dass wir dennoch den Preis für einen offenen Appell zahlen sollten. Denn nur dann, wenn wir offen und klar kommunizieren, was wir wollen, können die Mitarbeiter es auch besser verstehen. Denn sonst müssen wir mit der Konsequenz leben, dass die Mitarbeiter nicht genau das tun, was wir von ihnen wollen. Doch manche Führungskräfte wollen genau das. Und deswegen nutzen sie versteckte Appelle. Warum? Der Sender muss keine Verantwortung übernehmen. Und das ist in manchen Unternehmen leider tägliche Praxis. Dieser Appell, dieser Vorteil eines verdeckten Appells ist sehr folgenreich für Führungskraft, Mitarbeiter und letztendlich das Unternehmen. Denn es gibt Unklarheit bezüglich der Aufgaben, Unklarheit bezüglich der Fertigstellung oder Weiterverarbeitung von Projekten und es gibt eine Sündenbock-Mentalität. Und damit letztendlich auch eine Demotivation von Mitarbeitern. Denn letztendlich will eine Führungskraft, die mit verdeckten Appellen agiert, und zwar bewusst agiert, nur vermeiden, dass sie selbst nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Nach dem Motto, das habe ich so nie gesagt. Viele dieser Organisationen leiden daran, dass viele nur noch risikoarm und sich selbst absichernd agieren, oder gar taktieren. Verlassen Sie, wenn Ihnen Ihre Gesundheit lieb ist, solche Organisationen. Denn solche Organisationen machen Sie auf Dauer krank. Mein offener Appell an Sie: Kommunizieren Sie als Führungskraft möglichst häufig mit möglichst offenen und klaren Appellen. Am besten gepaart mit Ihrer Empathie mittels Ihrer Menschenkenntnis und mit Ihrer situativen Wendigkeit, die Sie ja bestimmt besitzen. Also im Grunde ganz einfach, oder? Sehr gute Erfahrungen habe ich gemacht mit Formulierungen wie der folgenden. Ergebnis X ist unser Ziel. Haben Sie Ideen, wie wir dieses Ziel erreichen können? Das nennt man auch Führen mit Fragen. Bevor wir das Appellthema jetzt abschließen, möchte ich Sie noch sensibilisieren für die Gründe, warum Appelle manchmal auch auf taube Ohren stoßen oder gar Widerstand auslösen können. Die Wirksamkeit eines Appells hängt stark von der Beziehung zwischen Sender und Empfänger ab. Also entspricht der Appell nicht der Art der Beziehung, wie der Empfänger die Beziehung sieht, ist Widerstand sehr wahrscheinlich. Das gilt sowohl für uns als Führungskräfte und unsere Mitarbeiter, als auch wie zum Beispiel die Tante, die das Kind so behandelt, als sei sie die Mutter. Und das gilt eben, wenn wir das wieder auf uns beziehen, wenn der Kollege, der gegenüber Kollegen als Führungskraft auftritt oder wenn wir als Führungskraft einen Kollegen wie ein Kind behandeln. Mit jedem Appell betrittst du ein Königreich. Und wissen Sie welches? Genau, es ist das Königreich der Freiheit und der Selbstinitiative des anderen. Der Empfänger entscheidet auch hier, wen er hineinlässt und wen nicht. Auch eine Frage des Vertrauens und der Beziehung. Und auch hier erkennen Sie vielleicht die Wichtigkeit für uns als Führungskräfte, dort mit einer gewissen Sensibilität vorzugehen. Denn wir wollen ja letztendlich, dass die Menschen eigenständig ihre Ergebnisse erbringen. Also lassen Sie uns doch durch unsere Kommunikation, durch falsche Appelle und so weiter, diese Motivation nicht zerstören, sondern mindestens mal beibehalten. Damit wäre in manchen Kontexten schon einiges gerettet. Appelle als Killer von Freiwilligkeit und Selbstinitiative. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus einem privaten Alltag und daraus kann man auch viele Beispiele aus der Berufswelt ableiten. Ihre Frau oder Ihr Mann, ja, bleiben wir mal bei der Frau, Ihre Frau fährt über das Wochenende weg. Sie überlegen sich, ob Sie bei Ihrer Rückkehr nicht Blumen kaufen und Sie damit überraschen wollen. Beim Abschiedskuss sagt Ihre Frau noch kurz, ach ja, über Blumen würde ich mich übrigens auch mal wieder ganz gerne freuen. Da-dung. Spüren Sie, was da gerade passiert ist? Mit diesem Satz ist die komplette Motivation weg. In diesem Fall hat der halbversteckte Appell Ihre Eigeninitiative ruiniert und das sogenannte Urhebererlebnis des Empfängers der Nachricht, also Ihnen, ruiniert. Und das Gleiche gilt eben auch im Arbeitskontext. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter ab und zu mal machen, führen Sie mit Fragen und seien Sie eben mit Appellen zurückhaltend. Und das, was zwischen Mann und Frau passiert, passiert natürlich zwischen Führungskraft und Mitarbeiter auf so oder auf eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise. Der Mitarbeiter plant eigentlich noch, eine Stunde länger zu bleiben, um das Projekt fertig zu machen. Und wenn der Arbeitgeber oder die Führungskraft, also Sie oder ich, dann eben sagen, Mensch, bleiben Sie doch bitte noch eine Stunde und machen Sie das Projekt fertig, dann wird der Mitarbeiter das tun, höchstwahrscheinlich, aber mit einer ganz anderen Motivation, als wenn Sie das eben nicht gesagt hätten. Da auch wieder mein Tipp an Sie, führen Sie durch Fragen. Wann glauben Sie, können Sie dieses Projekt fertigstellen? Und vielleicht sagt er dann voller Stolz, ich habe heute geplant, eine Stunde länger zu bleiben, um dieses Projekt fertigzustellen. Und dann haben Sie noch darüber hinaus noch eine Chance, sich wertschätzend zu äußern. Es scheint ein grundlegender Wunsch von uns Menschen zu sein, zumindest in einigen Lebensbereichen sich als Urheber mancher Handlungen zu fühlen und selbst initiiert handeln zu wollen. Diese Feststellung hat auch eine Konsequenz natürlich für uns Führungskräfte. Ihre Mitarbeiter brauchen Handlungsspielraum bei der Ausführung ihrer Aufgaben. Prüfen Sie also, wem können Sie in Ihrem Team wie viel Handlungsspielraum gewähren und auch zumuten, dass die Mitarbeiter gefördert werden, aber nicht überfordert sind. Fassen wir das Ganze einfach nochmal kurz zusammen. 4 Seiten einer Nachricht ist ein mächtiges Werkzeug. Ein mächtiges Werkzeug, was Sie jetzt im Detail kennengelernt haben, in Gesprächen mit Mitarbeitern, Vorgesetzten, Kunden, Ihrem Partner, Ihrer Partnerin. Letztendlich kann man sagen, die 4 Seiten einer Nachricht sind ein mächtiges Werkzeug in allen Gesprächen, die Sie eben mit Menschen führen. Wir haben alle 4 Ebenen recht detailliert auseinandergenommen und die Mechanismen dahinter beleuchtet. Wenn Sie an noch mehr Details interessiert sind, schauen Sie gerne nochmal in das Buch Miteinander reden, Teil 1 von Friedemann Schulz von Thun. Es ist ungefähr so dick, davon gibt es auch insgesamt 3 Teile, wenn Sie nochmal mehr in die Tiefe gehen wollen. Dieses Video ist recht lang geworden, doch ich habe immer wieder geprüft, welche Inhalte sind noch nützlich für Führungskräfte, welche sind vielleicht nicht mehr so nützlich, und das ist letztendlich die Auswahl daraus geworden. Der Vorteil an diesem Video ist ja, Sie können es immer mal wieder unterbrechen, Sie können über den einen oder anderen Satz oder das ein oder andere Thema nachdenken und können dann nochmal weiterhören, können sich das wiederholt anhören. Deshalb lege ich die Verantwortung in Ihre Hände, eben sich diese einzelnen Teile daraus rauszulösen, die für Sie jetzt gerade interessant sind, wo Sie gerade sagen, Mensch, das finde ich hochgradig spannend, und die anderen Teile eben sich später nochmal zu Gemüte zu führen. Besonders interessant finde ich eben in diesem Modell die Beziehungsebene. Nee, unterschätzen Sie niemals die Beziehungsebene und Ihre eigene Persönlichkeit in der Kommunikation, denn ich habe es eingangs schon gesagt, Sie als Führungskraft sind einfach die Kommunikationszentrale in Ihrer Abteilung. Sie sind der Leuchtturm, an den sich alle Mitarbeiter orientieren, in vielerlei Dingen, auch in der Art, wie Sie miteinander kommunizieren. Also seien Sie da ein leuchtendes Vorbild. Und letztendlich liegt der Benefit in diesem Modell einfach darin, weniger Missverständnisse zu produzieren und damit auch weniger Stress für alle Beteiligten zu erzeugen. Sie erhalten also, wie gesagt, ein sehr mächtiges Werkzeug in Ihren Händen. Nutzen Sie es gerne für sich selbst, damit Ihre Lebensqualität dadurch sich erhöhen kann. Nutzen Sie es aber auch im Unternehmen als Führungskraft zum Wohle des Ganzen. Ich wünsche Ihnen bei der Umsetzung viel Spaß. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wo es um den 2. Klassiker der Kommunikation geht, das innere Team. Freue ich mich drauf. Bis dahin.